Lieber Herr Jesus, wir danken dir jetzt, dass wir noch einmal dein Wort betrachten dürfen. Führ du uns dahin durch und zeig du uns, wie du das Wort Gottes des Alten Testamentes aufgefasst hast. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, Jesus Christus. Amen. Ja, der Predigt oder der Text jetzt hier ist kurz und knapp. Es steht geschrieben. Brauchen wir auch gar nicht groß in die Kopie hineinschauen. Es steht geschrieben. Wir wollen uns da einmal vier Punkte anschauen. Wir hatten vor Jahren in der Bekenntnisschule einmal von der Bibelschule Brake eine Bibelausstellung. Die haben dann so alles mögliche Exponate da aufgestellt, Vorträge gehalten. Und wir hatten das Thema, ich habe hier auch noch die Einladung von damals aufgehoben, weil es mir einfach so für diese Predigtsache so wertvoll war. Sie nannten das Ganze abgestaubt. Ja, man weiß ja, wo die Bibel steht, wie viele Staubschichten da drauf sind. Sie haben das dann überschrieben. Spannende Fakten zum Buch der Bücher in einer interaktiven Ausstellung. So kann man es natürlich auch machen. Interesse für die Bibel wecken, aber ob das lange hält, ist die Frage. Und ob man das dann auch so als Wichtigkeit ansieht, ist dann die nächste Frage. Abgestaubt. Wir haben immer wieder, ja, das Wort Gottes ist nie unangefochten. Wir haben die Salzburger, die meines Wissens im 16. Jahrhundert und 17. Jahrhundert dann in Salzburg vor die Frage gestellt wurden, entweder ihr verschwindet ohne Kinder oder ihr gebt eure Bibeln auf. Und sie sagten, nein, mitten im Winter, wir gehen. Und sie haben ihre Kinder zurückgelassen, aber nicht ihre Bibel. Ja, man staunt, wie sehr das angefochten ist. Die Bibel wurde, ein kleines Beispiel noch, die Franzosen kamen und es hatte einer, ich weiß nicht in welchem Land jetzt oder in welcher Region Deutschlands, eine Bibel noch im Haus, und hätten die gefunden, na, dann wäre es eng geworden. Und ihm fiel nichts anderes ein. Die Frau hat gerade Teig für das Brot gebacken. Und dann sagte der gute Mann, du, gib den Teig her, wir packen die Bibel da rein und den Ofen damit. Und man hat dann, die guten Herren, die Franzosen kamen, guckten überall, keine Bibel gefunden. Der Ofen war natürlich nicht das, wo sie die Bibel hätten irgendwie vermuten wollen. Jedenfalls, die Franzosen waren wieder aus dem Haus, die Bibel haben sie rausgeholt, im Buch, in dem Teig eingebacken, gebacken, und sie schnitten das Brot auf, und der Bibel ist nichts, gar nichts passiert, sie war also wohl gehalten, dort eingepackt gewesen. Ja, so kann es sein, dass Gott einfach da auch die Hände drüber hat. Und so gibt es viele Geschichten über diese wunderbare Bibel, die wir so in egal welchem Format haben. Es gab jetzt Anlass des Reformationsfestes 2017 auch eine Bibelausstellung. Überall hat man ja da geworben, nicht nur für Luther, sondern auch für das, was er nachher an Exponaten angefertigt hat. Die Lutherbibel war in vielfachen Ausführungen zu haben. Aber die evangelische Kirche Deutschlands hat natürlich auch einen Grundlagentext zur Bibel herausgebracht, und zwar Rechtfertigung und Freiheit, 500 Jahre Reformation. Ich will nochmal kurz ausschnittsweise da etwas zitieren. Ich zitiere wörtlich: Seit dem 17. Jahrhundert werden die biblischen Texte historisch kritisch erforscht. Deshalb können sie nicht mehr so wie zu der Zeit der Reformatoren als Gottes Wort verstanden werden. Wir merken, wenn Korrelation, Kritik und Analogie, das sind die drei Tröllschen Kriterien der historisch-kritischen Methode, angewandt werden. Korrelation heißt, Das ist ein Produkt der damaligen Zeit. Man hat die Ägypter, man hat die Assyrer, man hat alle möglichen anderen Schriften. Und da passt dieses Bibelwort des Alten Testamentes vornehmlich hinein. Und es muss auch in dieser Richtung interpretiert werden. Kritik ist klar. Analogie heißt dann, was bisher wissenschaftlich nicht erweisbar ist, kann auch nicht sein. Das ist die historische Analogie. Das heißt also, wenn Jesus auferstanden ist, schaut man, ist irgendwo schon mal einer auferstanden? Nein, also kann es nicht sein. Und das macht natürlich den biblischen Gesamtinhalt den gar aus. Und wir haben es gerade gehört, ja, die Reformatoren waren grundsätzlich ausgegangen davon, dass die biblischen Texte wirklich von Gott selbst gegeben waren. Angesichts unterschiedlicher Versionen des Textabschnittes, Entdeckungen verschiedener Textschichten, jetzt haben wir schon wieder die Textkritik, ja, in neueren Forschungen, die hier meinen, sie müssten also jetzt hinter dem Wort Gottes noch einmal hintergucken. Da hat eben der Jahwist und der Eloist geschrieben, wobei hier ganz andere Gottesbegriffe da sind. Und man schreibt es eben dann unterschiedlichen Verfassern zu, gar nicht Mose, nein, wäre ja ganz fatal, das anzunehmen. Und diese Texte wiederum, schreiben sie hier, sind nicht automatisch immer wieder beim Hören und Lesen das, was Luther, ja,
könntest du bitte ins Mikrofon sprechen, weil manches versteht noch
verstehen. Ja? Ist jetzt besser?
Ja.
Okay, alles gut. Ich habe gedacht, es reicht auch so. Aber ich nehme auch gern das Mikro. Und dann schreibt er weiter, dass die Wahrheit enthalten, Wahrheit über sich selbst, die Welt, die ihnen zum Leben helfen. Nun, das wäre ein bisschen dünn. Sie schreiben weiter, sodass nicht der Glaube des anderen abgewertet oder für unwahr erklärt wird in der Diskussion. Und damit haben wir eine Subjektivität ohnegleichen, die hier letztendlich uns vorgespiegelt wird. Es ist ein anderes Bibelverständnis. Und das, ja, ist natürlich die Frage, soll in der Verkündigung noch von Sünde und Kreuz gesprochen werden? Kann es überhaupt noch? Ist jeder Mensch schlecht und verloren oder hat sich mittlerweile die Menschheit gebessert? Hat die Wahrheit des kommenden Weltgerichtes noch Einfluss auf die Verkündigung? Wir merken, es ist alles im Fluss, wenn ich hier dieser historischen Kritik den kleinen Finger reiche, wird die ganze Hand mit weggezogen und sprich, das Wort Gottes, was dort in der Hand ist, fliegt auch mit hinaus. Und jetzt sehen wir diese Kluft zwischen dem, was ich gerade über die Salzburger gesagt habe, und dem, was heute ist. Ja, und es ist letztendlich ein Hohn, diese neue, moderne Auslegungsart, ein Hohn der Märtyrer, die 2000 Jahre ihren Kopf hingehalten haben für die Bibel. Und es war bis 1950 keinem katholischen Haushalt erlaubt, eine Bibel im Haus zu haben. Ja, wir merken es. Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen auf Verkündigung, auf vor allen Dingen auf die Verkündigung und auch auf das Miteinander. Und jetzt ist es doch die große Frage, wo bekommen wir Gewissheit? Wo bekommen wir Grund unter die Füße, um sagen zu können, nein, wir können das Wort Gottes ganz normal, so wie es dasteht, wie es uns überliefert ist, so nehmen. Und da wollen wir einfach noch einmal die erste These der Barmer Erklärung anschauen, 1933. Die waren ja genauso angefochten. Da hat ja ein Mann für sich das Heil gepachtet gehabt, obwohl es nachher nach 12 Jahren sich als furchtbares Unheil herausgestellt hat. Barme Erklärung, erste These. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Klarer geht's nicht und, wie soll ich sagen, komprimierter geht's auch nicht. Jetzt wollen wir hineinschauen und uns vom Sohn Gottes zeigen lassen, wie er letztendlich die Heilige Schrift gesehen hat, welchen Wert er ihr beigemessen hat, wie er mit ihr umgegangen ist und wie auch wir nachher vielleicht in einem vierten kleinen Punkt mit dem Wort Gottes leben und umgehen können. Ich habe deswegen 4 Punkte herausgesucht. Jesu Leben in der Schrift, Jesu Verhalten nach der Schrift, Jesu Zeugnis von der Schrift und Jesu Vorbild für uns. Und damit haben wir eigentlich nachher um dieses Thema Sola Scriptura einen wunderbaren Rahmen von dem, der letztendlich Gottes Sohn und Gott selber ist. Erster Punkt, Jesu Leben in der Schrift. Wir brauchen ja nur Jesus eine kleine Wegstrecke seines Lebensweges zu begleiten, um darüber nicht im Ungewissen zu bleiben, wo sein Geist letztendlich bleibende Wohnung auch hier auf dieser Erde genommen hat. Es war die Heilige Schrift und aus der hat er himmlische Lüfte letztendlich geatmet, könnte man sagen. Es war für ihn ein Arsenal an Waffen im geistlichen Sinne, aus der er geschöpft hat für seine Auseinandersetzung mit den Pharisäern, Schriftgelehrten und. Und dort hat er sich in entscheidenden Stunden Erquickung geholt und es war ihm immer ein Stecken und Stab auf der Wanderschaft, dieses Wort der Heiligen Schrift. Wir schauen einmal einige Stationen ganz kurz schlaglichtartig an. Der 12-jährige Jesus, man kann sich gar nicht ausstellen, wie das ist für Maria und Josef. Sie eilen dort rum, einen Tag. Nach einem Tag haben sie gesehen, der Bub ist nicht mehr da. Einen Tag zurück sind schon 2. Und dann war er dort, haben sie dort, glaube ich, 3 oder 4 Tage gesucht. Das heißt, eine ganze Woche war Jesus wie vom Erdboden verschluckt. Man kann sich ausdenken, was in diesen 2 Vater und Mutter abgelaufen ist, gedanklich, innerlich. Und was haben wir? Er sitzt als Knabe dort im Tempel, als 12-Jähriger und diskutiert, so wie gestern der Cajetan das sagte, ich disputiere nicht mit dem Mönchlein. Ja, doch, er saß mitten unter den Pharisäern und nicht etwa, dass er nur zugehört hätte, über die Antworten dieses Jünglings, dieses Buben, das ein 12-jähriger Knabe war, damals eigentlich nicht, wie soll ich sagen, akzeptabel. Über die Antworten haben sie gestaunt. Und er hat dort eine Tiefe und einen Umfang eines Schriftverständnisses wohl zum Leuchten gebracht, dass sie nur sagen konnten, was ist mit diesem jungen Mann, mit diesem Buben los? Wo hat der seine Fragen und auch seine Antworten her? Und er wird natürlich gefragt haben, wo ist das Lamm Gottes? Wer ist das Lamm Gottes? Wo bereitet sich Gott das vor? Jesus hatte ja als der Sohn Gottes die gesamte Stiftshütte Mose gezeigt. Und er wird ihm genau erklärt haben, was im Versöhnungstag abläuft, was mit den ganzen Opfern war. Und das wird er dort denen, die dort letztendlich zusammen waren, die Schriftgelehrten und Pharisäer, ein Stück weit auch vielleicht erklärt haben. Oder so gefragt haben, dass sie selber auf die Antwort gekommen sind. Und dann kommt die große Bewährungsprobe nach der Taufe. Es ist wunderbar, wie wir auch sehen, wie Gott Seelsorge an seinem Sohn macht. Das ist mein lieber Sohn, kriegt er in der Einführung in seine öffentliche Arbeitszeit. 30 Jahre kommt er aus der Stille und dann hat er 3 Jahre und wieder vor seinem Tod nachher, wo es zum Kreuz geht, bekommt er wieder vom Vater das Wort, dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Wie hat der Vater seinen Sohn begleitet von Anfang bis Ende mit diesem Gotteswort? Und jetzt ist er in der Wüste Und das heißt dort, der Geist führte ihn in die Wüste. Er ist nicht selber da reinspaziert und sagt, jetzt machen wir eine Fastenkur. Nein, der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste. Und dann kommt diese große Bewährungsprobe. Dann kommt der Teufel und verfälscht das Wort so halb wahr. Und es ist mit richtigen Gottesworten, aber aus dem Zusammenhang herausgezerrt. Und was sagt Jesus dreimal? Es steht geschrieben. Und er antwortet in dem richtigen Kontext dieser Worte und nicht irgendwo rausgezerrt, dass man sagen hätte können, naja. Und jemand, der jetzt nicht sattelfest im Wort Gottes ist, der hätte gesagt, na natürlich, ha, da lassen wir doch einmal die Steine Brot werden. Der hat ja völlig recht. Nein, Jesus hat genau gewusst, in welchem Kontext dieses Wort gemeint war. Und dann diese öffentlichen Reden, die erste. Er ist in der Synagoge und dann kriegt er, es gibt ja keine Bibelbücher in dem Sinne da damals, da hat man Rollen gehabt und dann dreht man die Seite und dann läuft dieses Band, dieses Lederband einfach vor und die hatten keinen Punkt und kein Komma, einfach die Abschnitte rauf und runter. Ja, so wie heute, dass man sagt, hier schön, alles, man kann schön nachgucken, gab es gar nicht. Und dort war Jesaja eine Stelle, die Blinden werden sehen und die Gefangenen werden frei. Und jetzt heißt, er macht die Buchrolle, wird zugeschraubt oder zugerollt, kommt wieder in den Kasten rein. Und jetzt steht Jesus da und sagt doch dieses Unverfrorene, dieses Wort ist heute vor euren Ohren erfüllt. Ich glaube, das Gesicht dieser Leute, das hätte ich gerne sehen wollen. Denen ist die Kinnlade runtergefallen. Ja, das kann man sich ausdenken. Und jetzt bezieht er dieses auf dieser Zimmermann, und dann kommt es ja gleich, was haben wir, was ist denn das für einer? Der Zimmermannssohn vom Josef. Und der sagt es, das gibt es doch gar nicht. Aber wir sehen, so hat ja Jesus in diesem Wort gelebt. Das ist wunderbar. Und wir merken, wo Jesus warnt, wo er zurechtweist. Ob er straft, tröstet, es geschieht immer mit der Anführung eines Gotteswortes. Oder mit Anspielungen auf Zeugnisse, Tatsachen und Geschichten, die er in der Schrift, die jeder auch damals aus der Schrift her kannte. Und wo es irgendetwas zu beweisen gab, wo es irgendetwas zu erklären oder auch in letzter Instanz festzulegen galt, hat er das Schriftwort herangenommen. Es steht geschrieben. Das war letztendlich Ziel und Endpunkt seiner gesamten Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten, auch mit der Unterweisung seiner Jünger und so weiter. Und es versteht sich für Jesus wie von selbst, selbstverständlich, dass dieses Gotteswort gar nicht in Frage gestellt wird, sondern dass dieses Gotteswort eine Autorität darstellt in der Gesamtheit seiner Bücher. Nicht nur, dass er sagt, naja, Mose, okay, das akzeptiere ich noch und alles gut, aber schon Daniel und was weiß ich, da müssen wir uns Abstriche machen. Nein, ganz klar in allen Punkten. Und so war es auch dann bei seinem Heimgang. Ja, ich sage das einfach mal so, wie er zum Vater heimgegangen ist. Mich dürstet. Mein Gott, sie würfeln um seine Kleider. Vater, in deine Hände, alles aus den Psalmen. Und er hat es auswendig gewusst. Er hat nicht gesagt, Leute, ich brauche da also nochmal eine Rolle. Ich weiß dann, wo das ungefähr steht. Kommt, wir müssen da mal rumdrehen und gucken. Ah, da, jetzt habe ich sie ja. Also Psalm 22, jetzt wissen wir es genau. Dieses Leben Jesu in der Schrift, in allen Punkten, Zeugnisse, Wahrheit, Weisungen, die er sich herausgeholt hat, gab oder lässt uns überhaupt keinen Zweifel aufkommen, in welcher Weise Jesus in der Schrift gelebt hat. Wäre die Schrift nur wie ein Buch, irgendwelche anderen Bücher, dann bin ich gewiss, dass Jesus hier nicht so tief verwurzelt gewesen wäre. Da hätte er gesagt, naja, das muss man ein bisschen anders sehen. Er hat immer die Heilige Schrift göttlichen Ursprungs und als Offenbarung des göttlichen Willens für sich angesehen. Ihm war die Schrift in allen Punkten Fundgrube und Wort Gottes, untrügliche Wahrheit, wo er den Ratschluss Gottes über die Menschen bekommen hat. Zweiter Punkt, Jesu Verhalten nach der Schrift. Also jetzt haben wir erstmal gesehen, wie er in der Schrift selber gelebt hat. Jetzt wollen wir schauen, Jesu Verhalten nach der Schrift. Und es war ja Jesus nichts Geringeres, als dass er daraus Anweisungen auch für sein konkretes Verhalten genommen hat. Mit großer Gewissheit hat er dieses Wort gesprochen: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Jeder Schritt, im Großen und im Kleinen, ist letztendlich dort dem biblischen Wort gemäß gewesen. Nicht allein, dass er der Menschensohn war. Er hatte das Sittengesetz ja immer vor Augen und in seinem Herzen die ganzen Vorschriften auch gegenüber den Eltern hat er eingehalten. Da hat er keine Abstriche gemacht. Der Obrigkeit war er untertan. Der Liebe und der Barmherzigkeit hat er nie irgendwo einen Mangel leiden lassen und hat sie erzeigt, wo es ihm auch die Gelegenheit gegeben hat. Wir dürfen jetzt nicht denken, dass er dann bei der Tempelaustreibung bei den Händlern, ja, das ist ein heiliger Zorn gewesen. Wenn wir da gewesen wären, wir hätten wahrscheinlich einen fleischlichen Zorn heraufgeholt. Ja, mit der Peitsche hätten wir also wahrscheinlich Tabula Rasa gemacht. Aber Jesus nicht, das war ein heiliger Zorn. Er hat gesehen, das Haus Gottes ist letztendlich zu einem Kaufhaus degradiert worden. Und nirgendwo ist er auch nur um ein Haar breit an der Wahrheit dieses Gotteswortes und an der Erfüllung der Gerechtigkeit, die ihm letztendlich dort entgegenging, schuldig geblieben. Er heiligte den Sabbat. Er hat die ganzen levitischen Verordnungen, ja, Passamal und so weiter und so weiter, das hat er alles genau mitgemacht und eingehalten. Auch die Tempelsteuer, die Pilgerzüge, er hat alles dort abgeleitet. Selbst ja, das ungesäuerte Brot, den Aussatz, der da ein Stück weit uns deutlich wird, hat er letztendlich auch gebracht und ist dem nachgekommen. Wäre für ihn die Heilige Schrift nur etwas Menschengemachtes gewesen, dann hätte er sicherlich diese Satzungen und Gebote, die dort ihm letztendlich auch gegeben waren, nicht als solche Anweisungen gesehen, die es wert gewesen wären, ihm in dieser Weise letztendlich, dass er da so nachfolgt. Und zu den Abgeordneten von Johannes dem Täufer, was sagt er zu ihnen? Er sagt doch ganz deutlich, alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Und wie diese jungen Männer dann gekommen sind, dann sagt er, du guck doch mal hin, was seht ihr denn alles? Tote stehen auf, Kranke werden geheilt, Blinde werden gesund und. Er hat die ganze Latte hier aufgezählt. Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Er hat dann wieder alles aus dem Alten Testament genommen, was er auch dann letztendlich getan hatte. Und zum versammelten Volk, wie zu den Jüngern, spricht er dann: Auf Moses Stuhl sitzen die Schriftgelehrten. Alles nun, was sie euch sagen, haltet, das tut auch. Und er fordert jedermann auf, bedingungslos sich diesem Gotteswort, diesem Gesetz, was dort ersichtlich ist, das prophetische Wort und alles Mögliche, unbedingt zu unterwerfen. Das war für ihn eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass er hier nicht in irgendeiner Weise Abstriche macht. Und dann haben wir es ja auch, nicht Johannes 5, 39, ich habe es schon mal in einem anderen, Zusammenhang zitiert: Ihr habt trotz eures Suchens und Forschen in der Schrift, seid ihr nicht darin zu Hause. Ihr forscht in der Schrift, die doch von mir berichtet, und habt mich nicht gefunden. Wenn ihr Mose glaubt, sagt er, warum glaubt ihr mir dann nicht auch? Ich tue mehr als das, was Mose letztendlich getan hat. Und jetzt ist das Alte Testament immer das Ganze. Ja, er tut nicht irgendwelche Dinge herausnehmen und sagen, das gefällt mir besser und das gefällt mir schlechter. sondern er spricht immer von Mose und den Propheten. Mose und den Propheten und den Psalmen, Lukas 24 am Ende. Also, er hat immer die Gesamtheit der Schrift im Blick, wenn er von dem Alten Testament spricht. Und dann sagt er ja in Matthäus 5,17, dieser großen Programm, Rede, sie ist für uns überhaupt nie einhaltbar. Diese Programmrede der Bergpredigt ist letztendlich ein Spiegel für uns. Leute, Gott meint nicht das Gesetz äußerlich. Gott möchte bis ins Innerste diese Reinheit. Und da war ihnen allen klar, das können wir nicht. Wir können zwar äußerlich schön die Fassade. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten am Ende aufzulösen, sondern ich erfülle es. Er hat all das, was in der Schrift an Forderungen war. Der Jude hatte 613 Gesetze plus 10 Gebote. Ich hätte schon bei den ersten 5 gestreikt. Beim ersten, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, da hätte ich schon gesagt, oh Mann, ihr lieben Leute, ich versuch's ja aber. Und hätte rundherein die anderen vergessen. Das ist es ja auch nicht. Aber er sagt das so ganz unverblümt, sondern zu erfüllen. Und da wird etwas deutlich, wenn jemand sowas sagt, entweder ist er ein völliger, für winnenden Reifer. Winden, da ist die Klapsmühle. Ja. Bremen-Ost, da ist da die sogenannte Klapse. Oder es stimmt. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Und wenn es stimmt, dann habe ich einfach auch hier zu sagen, mein Herr und mein Gott. Mehr kann ich dann gar nicht mehr sagen. Ein zweiter kleiner Punkt noch in... Nein, halt. Wo habe ich jetzt mein... Und dann hat er letztendlich in seinem ganzen Tun die Schrift immer auf das messianische Wesen, was ihm anhing und was er ja selber war, mit hineingenommen, damit die Schrift erfüllt würde. Wie oft hat er das gesagt? Und man muss sich, also es ist jetzt nicht so, sagt, also, und weil das da steht, dann muss ich das jetzt tun, moralinsauer, sondern es war ihm eine Freude, dass er im Nachhinein sagen konnte, das steht dort und das hat sich jetzt erfüllt. Die moderne Theologie ist in einer Verlegenheit, sagt ein Professor, in einer Verlegenheit, weil sie das so deuten, die Jünger hätten nachher die Evangelien geschrieben und hätten eben gesagt, das steht da, also können wir das da so schreiben. Immanuel. Ja, Immanuel 7, Vers 14, Jesaja 7, Vers 14, Immanuel Weissagung, was wir in Matthäus 1, 23 haben. Das wird so gedeutet, ja, die haben das geschrieben und auf einmal gesehen, da ist irgendwas von Immanuel, das muss das sein, da schreiben wir das dahin. Nein, weil es dort steht, hat sich das da erfüllt. Das ist eine ganz andere Sicht. Und genau das sehen wir hier bei Jesus. Er lehrt das Volk, er heilt die Kranken. Alles das war ja schon letztendlich, er zieht mit seinem Füllen in den Tempel, Jesaja 9, Vers 9, er reitet auf einem Esel, auf einem Eselsfüllen. Er reinigt den Tempel, er nimmt das verlorene Kind, den Judas. Siebenmal kriegt der Judas eine Offerte, wo Jesus ihm sagt, Judas, am Ende sagt er noch Freund zu ihm und er küsst ihn. Das war das Allerhöchste einer freundschaftlichen Ehrerbietigkeit. Und das alles hat er vorausgesehen. Er hat diesen Judas mitgenommen. Obwohl er gewusst hat bei der Wahl seiner Jünger, dieser junge Mann wird mich verraten. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und er hat es trotzdem gemacht. Ohne Widerstreben hat er letztendlich sein Leben auch da dem Vater untergeordnet. Und immer wieder heißt es, hieß es und heißt es, es muss so geschehen, ich muss durch Samarien, steht da. Ja, also es war ein heiliges Muss, nicht weil er gesagt hat, oh, jetzt aber, boah, so angestrengt, sondern er hat es voll Inbrunst und Leidenschaft gesagt, dass das Wort sich erfüllt. Und es ist wunderbar, auch am Ende sagt Jesus, ja, musste nicht Christus, den Emmaus-Jünger, musste er nicht dieses alles leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und dann zeigt er ihnen, den Zweien, die dort mit ganz verzweifelt waren, aus den Propheten, aus Mose, was sich auf ihn bezieht. Und dann sind denen auf einmal die Rollos hochgezogen worden. Das ist einfach so. Jetzt lasst uns noch von der Schrift sehen, Jesu Zeugnis von der Schrift. Wir haben das Leben in der Schrift, das Leben nach der Schrift. Und jetzt haben wir das Zeugnis, ausdrückliche Zeugnis, dass er den Bibelglauben ausspricht. Immer wieder deutlich. Wir nehmen einfach mal den reichen Mann und den armen Lazarus. Nicht? Dann kommt der reiche Mann und sagt, Mensch, aber meine Brüder, kannst du nicht noch einen hinschicken? Und wenn einer von Toten auferstehen hat, dann werden sie es glauben. Also das muss... Nein, sie haben Mose und die Propheten und damit ist es gut. Und damit war auch völlig klar, dass Mose und die Propheten die Gesamtheit der Schrift ausmacht. Und nicht nur irgendwelche einzelnen Teile, die man da vielleicht hätte heranziehen können. Ich hatte es schon erwähnt, die Jünger vom Johannes bekommen ein Wort. Schau in die Schrift, was passiert alles. Ja, und damit ist das Zeugnis von der Schrift auch dem Johannes zum Segen geworden. Man kann irre werden. Ja, gibt andere Ausleger, Louis Harms gehört dazu, der sagt, nein, der Johannes war ein Glaubensmann, ein Fels. Er schickt seine Jünger, weil die noch nicht zum Glauben gekommen sind, weil die am Zweifeln waren. Deswegen schickt er die. Aber sonst hätte Jesus nicht gesagt, sag dem Johannes. Man wird, wenn die Last lang ist, auch in diesen Punkten manchmal schwach. Und man braucht die Brüder, ja, die Schwestern, die Geschwister, die einen auch sehen in der Talfahrt, in der man gerade drin ist, um dann einfach auch ein Wort des Ermutigens zu sagen. Jesus hat immer das Gesamte der Schrift als das gesamte Gotteswort gesehen. Und jetzt heißt es doch, gibt vielleicht manche, die sagen, ach, das sind vielleicht solche Sachen, die sich auf ihn beziehen, aber sind die Lehrinhalte auch, die er letztendlich von der Schrift her ableitet? Da können wir doch ganz deutlich sagen, auch alle Lehrinhalte, Tatsachen und Geschichten hat er aus der Schrift letztendlich abgeleitet. Ich nehme nur einfach mal, habe das den Schülern immer wieder gesagt, in der Frage Evolution und Schöpfung, in Rallye dann, ich ihnen gesagt, ihr lieben Leute, jetzt wollen wir doch mal den Baumeister fragen, was er dazu sagt, zu der Schöpfung. Und wenn Kolosser 1 sagt, Christus, durch ihn ist alles geschaffen, dann schauen wir, wenn der das gemacht hat, uns vergewissert und sagt, das ist so gewesen, dann brauchen wir da gar keine Bange haben. Und genau das ist es, nicht in Matthäus 19 sagt er, er bestätigt es, dass der Schöpfer von Anfang an Mann und Frau geschaffen hat. Und damit hat Jesus die gesamte Schöpfungsgeschichte nicht auf den Kopf gestellt, sondern gerade bestätigt, das ist ein Schöpfungsakt gewesen. Er hat ausdrücklich die Sündflut und die Arche Noah erwähnt, ohne zu sagen, ach wisst ihr, liebe Leute, das ist bloß eine Geschichte, eine Legende, da wollen wir nicht so eng sein. Nein, er hat das Vorsintflutliche genau bestätigt. Untergang von Sodom und Gomorra hat er bestätigt. Er hat Lots Rettung, Gedenk an Lots Weib, hat er deutlich zur Sprache gebracht als Mahnung. Er hat die Berufung Moses aus dem brennenden Busch bestätigt. Den Manna-Regen hat er in Johannes 6, 5, 5 hat er letztendlich bestätigt, gesagt, so wie das Manna damals, so bin ich das Brot des Lebens. Er hat von den Wundern und Totenauferweckungen von Elia und Elisa in Lukas 4 uns etwas erzählt. Er hat alles letztendlich, auch diese seltsamen Dinge, wo man dann vielleicht denkt, oh, da bleibt bei Josua die Sonne still, der Biliam ist der redende Esel und Elia Himmelfahrt und so weiter. Das ist doch mit Sicherheit nicht so passiert, wenn Jesus die anderen Sachen so deutlich genannt hat, dann brauchen wir diese Sachen, die er nicht genannt hat, nicht unbedingt anzweifeln aus dem Alten Testament, sondern dann denke ich, dass das in dieser Vielzahl gar nicht unbedingt vorkommen muss und dass das genauso stattgefunden hat, wie das, was er dann ansonsten bestätigt hat. Das heißt also, Mose und die Propheten, wenn er das immer wieder erwähnt, sind ein Ganzes und nicht halbierbar. Auch in ihren Geschichten, in ihren Berichten nicht irgendwo sezierbar, dass man da mit dem Messer irgendwo ein kleines Stückchen wegschneidet und sagt, das passt uns nicht. Und das hat Jesus sicher auch nicht gepasst. Also leben wir alles für uns genau, wie Jesus uns das hier auch vorgemacht hat. Wir haben ein festes prophetisches Wort, haben wir heute Morgen bei Petrus gehört. Und genau das brauchen wir. Alles andere ist im Fluss. Die Zeitung ist morgen schon überholt. Irgendein Roman, den liest man zum Zeitvertreib. Auch wissenschaftliche Ergebnisse können morgen ganz anders sein. Schnee von gestern. Aber dieses Gotteswort hat uns der Baumeister und Schöpfer Jesus Christus, der Sohn Gottes, in allen Punkten durch sein Leben, in seinem Leben und letztendlich auch in Lehre und Vorbild uns deutlich gemacht, da gibt es keine Abstriche. Und seit wir die Aufklärung haben, wo wir den Paradigmenwechsel haben, hin von weg von kirchlichem und biblischem Fundament, hin zum Verabsolutieren des Verstandes, ist ein ungeheurer Einbruch in, ja, nicht nur ethische Fragen, sondern auch überhaupt Lebensanschauungsfragen gekommen, dass man dann einfach kein Fundament mehr hat. Wenn man jetzt sieht, schwenkt nochmal zu Corona, wie viele Jugendliche haben sich in der Zeit die Zahl der Selbstmorde ging explosionsartig nach oben. Weil man keinen Sinn mehr sieht, sie waren teilweise eben auch eingesperrt zu Hause und haben keinen Sinn mehr in ihrem Leben gesehen und schmeißen ihr Leben weg. Es ist einfach so. Ich will nicht sagen, dass ein Christ nicht auch einmal in solch eine prekäre Situation kommen kann, wo er sagt, ich würde am liebsten den Bettel hinschmeißen. Das ist aber was anderes. Ja? Aber dort haben wir den Nihilismus pur und eine Gesellschaft, die keine Werte mehr akzeptiert, außer, was Sartre sagt, du bist zur Freiheit verdammt. Und das führt letztendlich zum Konstruktivismus. Sie müssen sich alles selber konstruieren, können es aber gar nicht. Sind unfähig, sich selbst zu konstruieren. Ja. Und wir sehen auch die Folgen davon, ja, die wir hier haben. Von allerhöchster Bedeutung ist also dieser Umstand, dass der Herr des Himmels und der Erde die Schrift in allen Punkten, in allen Teilen als Wort Gottes ansieht und uns auch vermittelt. Jetzt lasst uns noch den letzten Punkt ein wenig ganz kurz anschauen. Jesu Vorbild für uns. Du siehst ja auf dem Beipackzettel so eine Hand mit 1, 2, 3, 4, 5. Was könnte das sein? Das sind natürlich die Möglichkeiten, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen können. Wir nehmen einfach mal den ersten Punkt. Das Hören auf das Wort Gottes. Ist ganz wichtig, dass wir das Wort Gottes hören. Warum? Weil der Glaube aus der Predigt, die ich höre, kommt. Warum nimmt Gott nicht das Bild? Heute ist ja immer alles so medial, ja, gleich angeschmissen, Lieder werden angeschmissen, alles wird angeschmissen an die Wand. Das Bild haftet viel, viel strenger. Wäre natürlich Vorteil, aber beim Hören entfaltet sich mein Denken. Ich arbeite gedanklich ganz anders damit und ich muss auch zielgerichtet hinhören. Sehen, dass etwas wichtig ist. Kinder, die nicht beim Namen gerufen werden können, sind in der Regel Kinder, bei denen zu Hause der Fernseher läuft ohne Ende oder das Radio und sie wissen gar nicht mehr, wann sie gemeint sind. Ich habe dann bei meinen Klassen oftmals so gesagt, Leute, ich bin nicht der Unterhaltungsonkel. Ja, und du guckst dann, hörst dann zu, wenn es kracht und pufft. Und wenn ich dann nichts Interessantes zu sagen habe, dann tust du mit deinem Nachbarn rumbogeln hier. Ja? Das sind die Kinder. Sie wissen dann nicht, wenn sie gemeint sind. Es kracht auch nicht mehr im Fernsehen, also brauche ich nicht hinhören. Und wenn die Mutter ruft oder der Vater, dann höre ich nur dann hin, wenn die Kohlen heiß werden. Und das ist einfach, sie wissen gar nicht mehr, dass sie gemeint sind. Das Hören. Zweitens, das Lesen, ganz wichtig, ich sehe es und lese es. Deswegen ist mir das Anwerfen des Wortes Gottes eigentlich nur eine Notlösung. Man wird entmündigt, auch im Liedgut, aufzuschlagen. Wer das immer angeschmissen kriegt, der schlägt nicht mehr auf. Der weiß gar nicht mehr, was er mit dem Buch anfangen soll. Ja? Also ist es so wichtig, dass das Liederbuch und die Bibel aufschlagen und lesen. Und ein Buch ist etwas anderes, wie dass ich schnell mal tippe und auf meinem Handy dann die entsprechende Notation habe, die ich brauche, um das Bibelwort zu lesen. Immer lesen ist wichtig. Das Wort lesen ohne Abstriche. Dann kommt das Dritte, das Studieren. Studieren heißt, ich gucke von vorne bis hinten und dann schlage ich unterschiedliche Textstellen auf. Und die Bibel erklärt sich mit der Bibel. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Thema Gerechtigkeit, weiß ich nicht so genau, was ich damit anfangen soll, dann nehme ich mir einfach einmal eine Konkordanz, nehme den Begriff Gerechtigkeit und schaue einfach mal im Alten und Neuen Testament, was steht dort, in welchen Zusammenhängen habe ich dieses Wort Gerechtigkeit. Und dann auf einmal entfaltet sich das wie so eine Blume, ja, und wie so eine Blume, die nachher auch ihren Duft abgibt. Ein Viertes. Oh, das machen wir nicht gern. Das auswendig lernen. Es ist einfach so. Es ist ja in der Schule war es schon mal groß und dann schau hier noch. Weißt du warum? Psalm 119. Wie kann ein junger Mann unsträflich seinen Weg gehen? Vers 9, Vers 10. Wenn er sich hält an das Wort Gottes. Geht er noch, aber wie kriege ich das jetzt? Ich habe dein Wort in meinem Herzen. Vers 11. Was steht dort im Hebräischen? Aufgestapelt, damit ich nicht an dir sündige. Merkst du was? Das Wort aufstapeln in unserem Herzen. Eins zum anderen hinzunehmen. Und weißt du, ich sage das jetzt einfach mal so. Ich hatte Krebs. Blasenkrebs, zweimal operiert und Ostersamstag war es, Blut, Krankenhaus. Ah, und da sind zwei Sachen drin, die reingehören. OP. Da sind bei mir erstmal die Glocken ausgegangen. Die Lichter waren alle dunkel, kann man sich denken. Und ich habe auch immer gefragt, Herr, ist das jetzt die Vorbereitung auf das Ende oder willst du mich einfach einen nächsten Abschnitt in dem Glaubensleben hinaufführen. Ich hatte Erlebnisse, die ich nie mehr missen möchte. Worte, die, wo ich sonst drüber weggelesen hätte. Oh, ja, ganz locker. Nicht Josua 3, muss da durch den Jordan durch. Steht dann da, Josua, diesen Weg bist du bisher noch nicht gegangen. Habe ich schon mehrfach gelesen. Aber in diesem Fall zündete das Wort, gedacht habe, das gibt es nicht. Ja, Herr. Weißt du, und dann nachher, nach der OP, man ist verwirrt. und nichts will richtig greifen, da hat das Wort, was ich auswendig gelernt hatte, gegriffen. Jesaja 41,10, fürcht dich nicht, ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und. Immer wieder durfte ich mir diese Worte sagen. Innerlich haben sie geleuchtet. Und es ist mir einfach zum Segen geworden, was auch den anderen, die mit mir im Zimmer lagen, waren noch zwei oder drei andere auch, aber dem einen haben sie alles rausmontiert. Ja, wie beim schrottigen Auto. Und der war völlig fertig. Und ich durfte ihm einfach einige Worte sagen, die ich auswendig gelernt hatte. Ein letztes noch, das Nachdenken. Nehmen wir uns Zeit, über das Wort nachzudenken. Studieren, lesen, hören ist alles wichtig. Oh, ja. Dieses Nachdenken vertieft es, schließt es mir auf innerlich, lässt es auf mein Leben sich anwenden. Das sind diese Dinge, die wir brauchen, das Nachdenken, auch über die Schönheit Jesu, über das, was er für mich bisher getan hat, in Vergangenheit und Zukunft und auch das, was kommen wird. Merkst du, Jesu Vorbild für uns, das hat Jesus alles gemacht. Er hat sich mehrfach zurückgezogen, die ganze Nacht zum Beten, hat über das Wort nachgedacht, hat mit dem Vater geredet. Und. Wir haben es gerade alles gehört, ich brauche es ja nicht nochmal wiederholen. Das ist einfach, ja, es ist eine Hilfe, wenn man sich diese Hand mal so ein bisschen hinnimmt und diese fünf Punkte immer wieder, bin ich da noch im rechten Verhältnis, ja, oder wie ist es mit dem Auswendiglernen? Das ist natürlich der heftigste Klotz. Ist ja klar. Ja. Und da geht auch keiner hin und sagt mit dem Messschieber jetzt, oh Mann, wie ist das jetzt? Ja, es ist ja uns eine Hilfe. Mehr kann es nicht sein. Ich schließe mit einem Luther-Zitat. Er sagt, ich setze wieder alle Vätersprüche, wieder aller Engel, Menschen, Teufel, Kunst und Wort, die Schrift und das Evangelium. Hier stehe ich, hier trotze ich, hier stolziere ich und sage, Gottes Wort ist mir über alles. Die göttliche Majestät steht mir bei. Ich habe nicht mehr, denn dieses Buch, damit soll ich mich wehren. Ich habe keinen anderen Trost als dieses Buch von Papier. Ich habe nun 28 Jahre, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Bibel gelesen und daraus gepredigt. Doch ich bin ihrer nicht mächtig und finde noch alle Tage etwas Neues darin. Ja, das ist es. Das brauchen wir. Amen.